Gartenradio. Mitten im Grünen.
Diesmal geht es um ein Thema, das schon eine ganze Weile heiß diskutiert wird, nämlich der Umgang mit Neophyten und invasiven Pflanzen. Neophyten heißt ja übersetzt nichts anderes als neue Pflanzen. Und damit sind alle diejenigen gemeint, die nach 1492, also nach der Entdeckung Amerikas, zu uns gekommen sind. Und zwar Pflanzen aus Amerika, aber auch aus Asien und Afrika, also egal woher. Ja, und über viele Pflanzen sind wir auch froh. Was wären wir ohne Kartoffeln, ohne Tomaten und Kamelien und Co. Aber es gibt auch ein paar, die werden invasiv. Das heißt, sie machen sich ziemlich schnell breit und werden zum Problem für unsere Ökosysteme. Der Sommerflieder ist so ein Kandidat oder der Götterbaum. Wobei zum Beispiel der Götterbaum lange Zeit unproblematisch war und sich erst durch den Klimawandel so wild ausgebreitet hat. Ja, was mache ich, wenn ich so einen Kandidaten im Garten habe? Gibt es eigentlich beim Obst und Gemüse auch Pflanzen mit invasivem Potenzial? Und wie geht Dagmar Hauke, die ökologisch gärtnernde Obst- und Gemüsegärtnerin, in der Praxis mit Neophyten und invasiven Pflanzen um? Und darüber sprechen wir jetzt hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Dagmar.
Hallo.
Ja, wann hast du denn das letzte Mal eine Pflanze verteidigt, die offiziell als invasiv gilt?
Auch das passiert fast täglich. Es passiert innerhalb der Familie, also ich habe ja einen gärtnernden Sohn, oder es passiert innerhalb der Kollegenschaft. Wobei ich manchmal nicht nur verteidige, sondern auch, wenn ich durch ein Naturschutzgebiet gehe oder so, dann auch meinen Frust einfach loswerden muss und irgendwem erzähle, boah, ich habe schon wieder so und so viel davon gesehen oder das. Und von dem her, das passiert verteidigen wie gegen.
Wen hast du denn als letztes zum Beispiel verteidigt?
Verteidigt habe ich vor allen Dingen solche Sachen wie, letztes Jahr habe ich ganz viel Thai-Basilikum ausgesät. Und dabei habe ich gemerkt, oh je, das hat aber ein großes Potenzial, das hatte ich auf einmal überall im Garten. Das ist natürlich mit dem Frost dann wieder verschwunden, aber ich denke, das muss man im Auge behalten. Und ja, am Anfang freut man sich, dass es so vital ist und dann kommt irgendwann so, na, das könnte vielleicht doch noch ein Problem geben.
Und welche Pflanze wird von dir sehr kritisch beäugt?
Sehr kritisch beäugt wird natürlich Kirschlorbeer, ist schlimm, japanischer Knöterich ist fürchterlich. Und dann gibt es Solidago, der sich in Naturschutzgebieten oder Bambus ausbreitet, also das sind so die typischen. Bei den Gemüsen ist es eher so, dass ich auf jeden Fall die Erdmandel im Topf halte. Auf die habe ich keine Lust, dass ich auf einmal ein Gras dann zusätzlich noch im Garten habe, was ich gar nicht mehr loswerde durch die kleinen Knöllchen. Das ist ja in Spanien schon fürchterlich als Unkraut. Bestimmte Sachen muss man einfach gut im Auge behalten. Ich weiß aus Italien, dass da wirklich jede Feige, die man irgendwo hinschmeißt, als Stückchen sofort anwächst. Und ich habe dieses Jahr auch beobachtet, dass bei uns teilweise in warmen Gegenden mit vielen Hochhäusern, wo einfach ein optimales Kleinklima ist, tatsächlich Feigen schon wild wachsen. Also wo keiner sie gepflanzt hat, mitten durch einen Zaun irgendwo auf dem Parkplatz. Das muss irgendwie auch ein Gartenabfall oder so gewesen sein. Die würde ich in Zukunft mir einfach genauer angucken. Noch freue ich mich drüber, aber die Frage ist halt, wann es zu viel wird.
Also wir merken schon, da ist Bewegung drin auch in dem Thema. Das entwickelt sich immer weiter. Dann fangen wir vielleicht auch nochmal vorne an. Neophyten, invasive Pflanzen. Was sollte ich drüber wissen?
Also Neophyten sind Pflanzen, die ab der Amerika-Entdeckung durch diese großen Pflanzenaustausch, Kulturpflanzen auch viele, aber auch viele Zierpflanzen, die mitgebracht worden sind von den Entdeckungsreisen ab dem 15. Jahrhundert. 1492 ist das ein Datum. Davor nennt man das Archophyten. Und diese Neophyten heißt einfach, das sind Pflanzen, die mitgebracht wurden und die hier das Potenzial haben, sich selbst zu vermehren und sich quasi zu stabilisieren als Population. Davon gibt es wiederum welche, die werden als invasiv bezeichnet. Und invasiv bedeutet, dass sie eine Problematik mit sich bringen. Also sie sind so durchsetzungsfähig, dass sie verunkrauten, nenne ich es jetzt mal, wirken oder dass sie ganze Ökosysteme stören können, dass sie die Wasserwirtschaft behindern, dass sie einfach unheimlich Kosten auch mit sich bringen, wenn man sie entsorgen möchte oder für den Menschen sogar gefährlich sind. Manche Pflanzen sind ja auch von den Imkern vermehrt worden oder so, also die haben einfach ein Potenzial und da muss man dann aufpassen, dass die einfach nicht überhand nehmen und nicht die einheimische Artenvielfalt stören.
Hat neulich mal jemand zu mir gesagt, ja und, dann stören die eben die einheimische Vielfalt, alles verändert sich. Du hast es schon angedeutet, warum ist es denn sogar für uns Menschen gefährlich, wenn Ökosysteme sich komplett verändern?
Die Variabilität, die Klimaangepasstheit ist auch nicht gegeben. Manche Pflanzen tauchen zwar auf, aber hinterlassen hinter sich dann wirklich, dass die Wasserarme durch den Knöterich oder andere Pflanzen dermaßen verarmen an den Wasserrändern, dass da einfach Lebensräume für Tiere auch wegfallen, dass man teilweise mit dem Schiff nicht mehr durchkommt oder... Als ein Beispiel, was die Imker vermehrt haben zum Teil auch, ist die Herkulesstaude. Wenn man die berührt, dann hat man halt Verbrennungen, kann man davon bekommen. Das sind richtig starke Verbrennungen, wo dann richtig große Blasen entstehen. Also solche Sachen, die dürfen sich auch nicht ungehemmt ausbreiten und sind einfach auch eine Gefahr.
Du hast hier einiges mitgebracht. Was haben wir denn jetzt hier?
Genau, also mitgebracht habe ich den Knöterich, weil er mir mal wieder am Straßenrand begegnet ist. Einfach um zu zeigen, wie riesig diese Stauden werden, wie groß die sind.
Das sind jetzt hier zwei schwarze Rohre.
Genau, die wären auch 3-4 Rohre gewesen, aber da ich mit dem Fahrrad unterwegs war, ist es halt nur so ein bisschen was geworden. Das sind so 3 Meter lange Wedel, gibt das. Die haben zum Glück um diese Jahreszeit keine Samen mehr, sonst hätte ich sie nicht quer durch die Stadt transportiert, sonst hätte ich ja überall sie vermehrt. Die bilden dichte Bestände, überall da, wo es feucht genug ist und wo sie sich wohlfühlen. Dann habe ich hier einen Ast, auch keinen ganzen Baum, aber vom Götterbaum mitgebracht. Der taucht immer wieder auch aus dem Straßenasphalt einfach ungehemmt auf. Der bildet halt unheimlich weite Wurzelausläufer, macht dann 1 bis 3 Meter lange Jahrestriebe und wird immer größer, ein glatter, gerader Stamm. Am Anfang haben wir alle gedacht, oh, schön, was Neues. Aber der ist so kräftig, dass er wirklich den Asphalt auch sprengt und dass er an Stellen rauskommt, mitten auf der Verkehrsinsel oder so, wo er echt nicht hingehört. Und wenn man ihn abschneidet, dann kommt er halt aus den Wurzeln wieder. Also er ist nicht so leicht wieder loszuwerden, wenn man ihn einmal unter dem Asphalt hat.
Der hat so breite, gefiederte Blätter. Das ist wirklich was, was man dauernd sieht und was einem irgendwann mal, wenn man es einmal im Hinterkopf hat, auch wirklich sieht, dass das überall ist mittlerweile. Ne?
Ja, es ist überall. Am Anfang habe ich auch gedacht, Mensch, ist das ein Essigbaum? Essigbaum habe ich auch so im Kopf, dass die Wurzelausläufer bilden und dann die haben aber eine stärkere Behaarung, sehen aber sonst sehr ähnlich aus. Ja, und die haben sich früher, hieß es immer in der Literatur, haben die sich wunderbar von den Wärmepunkten ausgebildet, also von den Städten sternförmig in die Landschaft. Und das hat sich aber jetzt verstärkt und mittlerweile braucht man die Städte nicht mehr dafür, es ist warm genug. Der Götterbaum breitet sich auch so aus. Wichtig ist halt, ihn schnell zu entfernen, weil er sonst schon wieder die nächsten Wurzelausläufer losschickt und einfach immer weiter wächst. Ja, dann habe ich einfach ein paar Bilder mitgebracht von Pflanzen, die ich natürlich als Imker sehr gerne habe. Einmal eine Glockenblume und einmal die Goldrute. Die Goldrute ist ja aus Amerika und ist gelbblühend, ein wunderbarer Insektenmagnet. Aber die ist mittlerweile auch so stark verbreitet, dass man sie fast an allen Wegrändern in der Heide findet. Ja, nun bringt sie natürlich auch ein bisschen Artenvielfalt in die Heide, wobei das fraglich ist, es soll ja ein abgemagerter Raum sein. Also so, das ist so ein bisschen zwiespältig. Die würde ich selber nicht mehr anpflanzen und auch nicht mehr den Leuten verkaufen. Aber es ist halt eine Blühpflanze, eine Staude.
Ich habe immer gehört von der kanadischen Goldrute, die ist ja auch in Kleingärten zum Teil schon verboten. Das ist jetzt eine Zwerggoldrute. Sind denn alle Goldruten problematisch?
Also alle sind auf jeden Fall nicht von hier, wenn man es genau nimmt. Also nicht ursprünglich von hier. Ich kenne die ja schon aus meiner Kindheit, von dem her sind die mindestens schon 30 Jahre hier. Es gibt auch Kreuzungen zwischen Solidago, das ist quasi die Art mit Astern, Solidaster nennen die sich, die werden dann noch größer. Also die Formenvielfalt ist recht groß, da wurde auch immer weiter gezüchtet. Ich würde sie, wie gesagt, nicht mehr pflanzen, weil sie einfach sehr viel sich aussät. Ähnlich wie Astern. Astern sind ja eigentlich auch nicht von hier. Und man muss schon ein bisschen Energie reinsetzen, um sie dann überall wieder rauszuholen. Also es sind auch Trockenkünstler. Die können auch an trockenen Hängen wunderbar überleben. Deshalb ja auch gerne am Waldrand oder am Bahndämmen oder irgendwie so. Überall, wo so Brachland ist, breitet sich das aus. Es verdrängt jetzt nicht so unbedingt viel, aber es hat Potenzial dazu. Ich selber liebe natürlich Glockenblumen, weil einfach eine unheimlich große Zahl von Wildbienen Glockenblumen bevorzugt. Also habe ich natürlich viele Sorten angepflanzt und war ganz überrascht, dass selbst zwischen meinem Verbundstein die Campanula porchatskayana wunderbar gewachsen ist, also die Hängepolsterglockenblume. Und die hat sich dermaßen ausgebreitet, dass sie also wirklich die Wege komplett zumacht. Das fand ich am Anfang sehr schön. Also es war üppigst blau und es ist ganz toll. Aber so langsam habe ich dann gemerkt, naja, komischerweise hatten die Großeltern die dann auch auf ihren Wegen und dann hatte der Nachbar die auf seinen Wegen. Und ich glaube einfach, man verbreitet die, ohne das zu merken. Man verbreitet die mit den Schuhen, mit allem Möglichen. Und sie ist gar nicht so leicht dann wieder einzubändigen. Sie ist mittlerweile auf allen meinen Beeten, wo ich sie eigentlich gar nicht haben will. Da will ich andere Glockenblumenarten haben und vielleicht auch heimische Glockenblumen. Man muss ja eben einschränken. Es ist schon eine Pflanze, die auch Potenzial hat in meinen Augen.
Das ist aber nur die Hängepolster-Glockenblume, die so problematisch ist, die Campanula porchatskayana.
Und dann gibt es noch die Portenschlagiana und die ist ein bisschen ja, gedrungener wachsend. Die hat nicht so dieses, dass sie sich so breit hängt und auch nicht so viele Samen anscheinend produziert. Die ist natürlich auch nicht heimisch und die könnte sich auch ausbreiten, aber ich habe es jetzt bei dieser porchatskayana halt besonders gemerkt. Die ist besonders heftig.
Aber das ist natürlich für mich als Laie, als Hobbygärtner total schwer. Wenn ich da jetzt so eine kleine Goldrute sehe oder auch so eine kleine Hängepolster-Glockenblume und wir sagen ja immer, Glockenblume ist ganz toll für Insekten und so. Wie soll ich da entscheiden können, das ist jetzt eine Art, da muss ich aufpassen oder nicht? Das kann ich ja nur mit den Jahren eigentlich selber entdecken.
Ja, es ist ja auch standortabhängig. Es ist ja nicht bei jedem alles irgendwie wuchernd und ausgreifend. Und natürlich hat der Gärtner vielleicht ein geschulteres Auge und sieht eher, Mensch, das sieht ja jetzt überall auf einmal. Das war doch vor 10 Jahren noch nicht so. Aber am Anfang habe ich mich gefreut und habe es natürlich allen Kunden empfohlen. Das ist wunderbar für die Wildbienen. Und gucken Sie mal, nachts übernachten die da noch drin. Das ist ganz niedlich. Die Scherenglockenblumenbiene ist ja jetzt auch die Wildbiene des Jahres. Ja, aber es heißt ja nicht, dass man sie nicht pflanzen soll in meinen Augen. Zum jetzigen Zeitpunkt sage ich einfach, aufpassen, die hat ein Potenzial, sich auszubreiten und man sollte sie im Auge behalten und man sollte vielleicht auch darauf achten, dass man dem Nachbar nichts einschleppt. Also wenn die wirklich über den Gartenzaun hinauswachsen und der Nachbar das nicht möchte, dann sollte man das ernst nehmen und nicht einfach nur sagen, mein Gott, wie ist der denn wieder drauf?
Mein erster Gedanke wäre nämlich jetzt gewesen, ja, da müssen doch die Gärtner rein, den Kunden sagen, ah, Vorsicht, das könnte invasiv sein, aber so wie du das jetzt berichtest, kann es nur ein Miteinander sein, dass man sich auch wirklich austauscht und den Profis mal rückspiegelt, das ist jetzt so und so und dann kann man eventuell das Sortiment anpassen und eventuell auch nicht.
Ja, das Sortiment passt man eigentlich immer nach den Wünschen der Kunden an und man muss aber schon irgendwo die Verantwortung haben, dass man im Kopf hat, ein Kirschlauber steht nicht mehr in der ersten Reihe, der muss nach ganz, ganz hinten. Wenn den noch einer pflanzt, dann sollte man darüber aufklären, dass der wirklich auch Potenzial hat, sich auszubreiten und in Waldrandnähe einfach auch verwildert und da gehört er nicht hin. Und dass man vielleicht auch mal schneidet, bevor die Blüten und die Beeren sich ausgebreitet haben, damit man einfach das Ganze auch ein bisschen klein hält und den Ausbreitungsdrang ein bisschen eingrenzt. Der wird ja über die Beeren, also durch die Vögel, die die Beeren fressen und dann irgendwo hinschieteln, vermehrt. Also ich finde schon, dass der Gärtner die Verantwortung hat, die Kunden darauf aufmerksam zu machen. Aber im Endeffekt ist es die Wahl des Kunden. Weil wenn er die Pflanze unbedingt bekommen will, dann kriegt er sie. Und wenn er sie nicht bei dem Gärtner vor Ort kriegt, wo er noch aufgeklärt wird und seine Chancen und Nutzen-Risiko-Einschätzung bekommt, dann kauft er sie im Internet und dann kauft er vielleicht eine Art, die besonders invasiv ist. Allerdings ist es ja schon so, dass Kirschlauber zum Beispiel schon in der Schweiz verboten ist. Man darf es gar nicht mehr pflanzen. Und von dem her, man sollte schon so ein bisschen im Kopf haben, das hat schon seinen Zweck. Also bevor die Behörde aktiv wird und irgendwas aktiv verbietet, das ist beim Bürger nicht gern gesehen. Also von dem her hat es ja meistens irgendeinen Umwelt- oder Naturschutzgedanken oder auch einen volkswirtschaftlichen Gedanken, wenn es einfach teuer ist, diese Sachen zu entsorgen. Und dann sollte man als Bürger auch nicht sich in seinen Freiheitsrechten eingeschränkt fühlen.
Es gibt ja auch immer Alternativen.
Ja, es gibt immer Alternativen und eine gute Gärtnerei zeigt die Alternativen auf. Genau, die haben dann vielleicht ein oder zwei Kirschlorbeersorten, klein, groß. Und die zeigen dann vielleicht, aber nehmen Sie doch das oder dies, das ist vielleicht genauso robust, wird vielleicht auch nicht so mastig, weil man unterschätzt den Kirschlorbeer ja ganz leicht. Ne? Der ist wunderbar einfach gesetzt als Hecke und dann wird er irgendwann breit, weil es ein Busch ist und dann wird er nicht mehr gewünscht oder muss ständig geschnitten werden. Also die Vorteile können ja auch die Nachteile, also denen unterliegen.
So, was mache ich denn? Also wenn ich jetzt einen Kirschlorbeer zu Hause habe oder einen Sommerflieder oder plötzlich der japanische Knöterich auftaucht, wie gehe ich denn in der Praxis in meinem Garten um, wenn sie denn schon da ist und wenn ich sie jetzt gar nicht neu kaufe?
Ja, ich hatte jetzt auch die Kermisbeere oder irgendwas im Garten. Ich schaue mir die Pflanze an, erstmal bewundere ich, wie schön sie ist und so weiter. Manchmal verschwindet sie von allein. Ein Bambus, ein Kirschlorbeer oder eben der japanische Knöterich, die haben das nicht, dass sie wieder verschwinden, die bleiben, die sind ausdauernd. Aber ich muss den Wurzelstock wirklich mit entfernen, wenn ich es loswerden will. Beim Kirschlorbeer kann ich ihn ja stehen lassen, wenn er eine schöne Hecke bildet oder ich die Strauchart, Habitus, was auch immer schön finde. Ich sollte mir bewusst sein, wenn ich ihn blühen lasse und Beeren ansetze, ist er vielleicht für die Umwelt nützlicher, also laut Literatur nisten 2, 3 Vogelarten in dem Kirschlorbeer und die ernähren sich auch davon. Das ist bei mir die Amsel, die nistet tatsächlich da drin und die frisst auch die Beeren, aber die verbreitet natürlich auch die Beeren ganz wunderbar. Also ich muss dafür sorgen, dass die Amsel was anderes findet, wenn ich den Kirschlorbeer in Zaum halte. Und ich muss mir bewusst sein, dass ja vielleicht dem Platz, wo der Kirschlorbeer steht, vielleicht auch was ganz anderes stehen könnte, was noch mehr Vögeln irgendwie Zuflucht bieten könnte, eine Eibe. Oder eben, es gibt ja auch Berberitzen, die vielleicht noch nicht das Potenzial haben, sich auszubreiten, aber die durch ihre Stacheln einfach viel mehr Vogelarten schützen vor Räubern.
Okay, aber ich habe, sagen wir mal, die Kirschlorbeerhecke, du hast schon gesagt, schneiden frühzeitig, damit die keine Blüten und Beeren ansetzt. Kommt das Schnitt gut auf den Kompost?
Ich würde es nicht häckseln und ich würde es auch nicht auf den Kompost tun. Ich würde es tatsächlich in der Komposttonne, dass es im Kompostierwerk verkompostiert wird, unter hohen Temperaturen ganz sicher entsorgt wird. Also wir haben es schon gehäckselt und das Problem ist beim Häckseln, dass es sich ganz schlecht zersetzt und dass der Kompost oder der Häcksel dann wirklich ganz stark von Pilzen befallen wird und gar nicht mehr die Eigenschaften, die Häcksel haben sollte, locker den Boden feucht halten und so weiter. Die Aufgaben kann es dann gar nicht erfüllen. Also es ist kein guter Häcksel und von dem her auf den Kompost gehört es auch nicht. Es könnte auch nur Wurzeln ziehen, deshalb auch nicht in die Umgebung. Also entsorgen.
japanischer...
Dadurch muss man sehr früh ausgraben und muss dafür sorgen, dass wirklich alle Pflanzenteile wegkommen und auf gar keinen Fall irgendwo hinkippen. Also wirklich auch mit Wurzelstock in die Tonne. Ja, wir hatten das beim Götterbaum, der muss frühzeitig entfernt werden. Topinambur ist noch am einfachsten zu entfernen, den kann man einfach ausgraben, aber den kann man ja auch aufessen. Ne, das ist ganz nett, aber der hat jetzt auch nicht das Potenzial, dass er sich so ausbreitet. Da sind die Wühlmäuse auch ganz stark hinterher häufig und werden dann auch noch dem Einhalt gebieten.
Ich habe mir im Vorfeld jetzt hier für die Sendung ein paar invasive Pflanzen angeguckt weltweit. Da gibt es ja wirklich ganz erschreckende Sachen. Zum Beispiel ist aus Asien in Nordamerika Kudzu angekommen. Das ist so ein Schmetterlingsblüher, eine Schlingpflanze. Da sind ganze Landstriche überwuchert, Häuser, Bäume, alles. Haben wir so ein Wahnsinnspotenzial? Auch hier irgendwo müssen wir sowas befürchten?
Direkt einfallen tut mir nichts. Ich weiß allerdings, ich finde schon heimisches Efeu und Brombeere schon schlimm genug. Also ich hoffe, dass da nicht noch mehr Schlingiges kommt. Aber man ist davon nicht gefeit. Irgendwas wird sich entwickeln. Also man muss einfach auf dem Laufenden bleiben.
Stichwort entwickeln. Wir haben es jetzt schon gehört beim Götterbaum. Der war ja bis in die 50er, 60er Jahre hier auch immer mal wieder ein beliebter Baum. Hat niemandem geschadet. Aber jetzt mit dem Klimawandel ist er wie von der Kette gelassen. Das verändert sich ja. Wo müssen wir vielleicht auch auf einheimische Pflanzen aufpassen? Die könnten invasiv werden.
Es könnte passieren, aber eher ist es so, dass wir als Kolonialstaaten die Sachen in andere Länder transportiert haben und die da dann wieder irgendwie sich ausgebreitet haben. Es ist tatsächlich so, dass wohl die Statistik sagt, wir hätten mehr exportiert als importiert an Neophyten und die dann auch noch invasiv sind. Es wird ja schon darauf geachtet, wir haben ein Einfuhrgesetz, was eingebracht werden darf und was nicht. Das ist jetzt nicht so streng, wie Amerika oder Australien das handhaben, um ihre Arten zu schützen, aber das macht schon Sinn. Ich kenne das selber, wenn ich irgendwo im Ausland war, dass ich mir gerne Samen oder irgendwas mitbringe, aber ich sollte immer im Hinterkopf haben, es ist größtenteils nicht erlaubt, je nachdem welches Land und welche Pflanze. Der Zoll könnte es rausfischen. Aber der macht es ja nicht, um mich zu ärgern, sondern er macht es, um unsere heimischen Arten zu schützen, beziehungsweise um die Einschleppung von Schädlingen auch zu verhindern. Wir haben uns ja den Buchsbaumzünsler oder andere Sachen tatsächlich wohl über Importe aus dem Ausland ins Land geholt. Da gibt es ganz viele Fälle. Und von dem her sollten wir da schon sehr vorsichtig sein, was wir machen.
So, wir haben hier so ein kleines Döschen. Da sind so erdnussgroße, verschrumpelte, braune Kerne drin.
Ja, ich bin ja eigentlich Nutzpflanzengärtner, gar nicht so der Zierpflanzengärtner. Und das sind Erdmandeln. Erdmandeln für Nussallergiker geeignet, weil es quasi die Knöllchen von einem Gras sind. Schmecken nach Mandeln, ein bisschen nach Kokos, finde ich. Und bilden so Kniehöhe Grasbüschel aus. Sind nicht ganz frosthart. Und das ist auch gut so, weil in den Gegenden, wo sie nämlich keinen Frost bekommen, in Spanien oder so, da haben sie sich von Afrika aus schon quasi invasiv ausgebreitet und bilden da eine neue Grasart. Die würde ich immer im Topf pflanzen, ganz wichtig. So ähnlich wie ein Bambus im Garten, den muss man ja auch mit Rhizomsperre pflanzen, weil der einfach unheimlich fürchterlich rankt im Boden und gleichzeitig auch fürchterlich zu entsorgen ist. Bei diesem Grasmandel ist es eher so, dass sie kleine Knöllchen hat, die man vielleicht nicht sieht, wenn man das entfernen möchte. Und deshalb ist es sinnvoll, das nicht in die Landschaft zu kippen und natürlich selber im Garten auch ein bisschen in Schach zu halten. Aber es ist schön für Leute, gerade die mit Nüssen zu tun haben oder so. Es schmeckt gut und ist normalerweise auch nur im Reformhaus zu bekommen.
Isst man die roh oder geröstet?
Die kann man roh essen, die kann man auch geröstet nehmen. Es gibt auch Erdmandelmehl zum Backen, habe ich gesehen. Kann man auch machen. Sind ein bisschen trocken, so wie sie jetzt da aussehen. Direkt nach der Ernte sind sie nicht ganz so im Geschmack ausgeprägt. Aber praller, dann sind sie ein bisschen saftiger. Aber die lassen sich halt auch gut lagern. Die kann man wirklich dann auch 1-2 Jahre fast schon lagern. Und dann kann man die wieder einsetzen und die keimen tatsächlich noch.
Darf ich mal probieren?
Ja, klar.
Auch lecker. Schmecken so wie getrockneten Kokosschnitze, finde ich.
Ja, genau. Werden als Schufa-Flocken oder so auch verkauft. Schufa oder Erdmandel.
Lecker.
Also wie gesagt, ich habe die immer gern einen großen Topf, da kommen die rein, aber mehr muss es auch nicht sein. Und die kommen auf keinen Fall nachher die Resterde auf den Kompost.
Und die erntet man ja dann und isst sie auf.
Genau, die trocknet man dann noch und dann isst man sie auf, genau. Mm. Also wenn man überhaupt sich anguckt, was für Nutzpflanzen es gibt, dann sind ja die meisten Nutzpflanzen erst nach dem 15. Jahrhundert zu uns gekommen. Also wirklich im Mittelalter vorhanden waren gerade mal Pastinake, Sellerie, Mangold, Möhre, dicke Bohnen und Erbsen. Das ist jetzt nicht viel, wenn man sich überlegt, daraus ein Essen zu kochen, schwierig. Und die meisten Sachen sind wirklich aus Nordamerika oder Südamerika gekommen, Nachtschattengewächse eben. von der Kartoffel, Paprika, Tomate, Mais oder dann eben die Stangenbuschbohnen aus dem tropischeren Bereichen. Ja, aus Asien dann eher so die Richtung Rettich, Rübstiel, Chinakohl. Afrika dann eher Fenchel, Aubergine, Melone, aber oft nördliches Afrika, bis hin die Melone dann auch bis zum tropischen Afrika. Ja, und ganz neu, also wirklich neu in den letzten 5 Jahren quasi, erst sind ja Sojasohnen bei uns. Also die sind ja wirklich noch recht neu, dass die bei uns wachsen. Die Römer haben schon vor 1500 den Kohl und die Gurken zu uns gebracht, aber die sind ursprünglich auch aus Ägypten oder aus der Richtung Asien, Vorderasien bzw. Nordafrika. Wir sind schon sehr gemischt und dadurch eben auch sehr vielfältig, auch beim Essen. Und ich selber gebe auch zu, ich mag auch mal einen Malabarspinat anbauen, einfach um zu gucken, wie es wächst, oder eine Okraschote, wenn ich denn das Klima dafür habe. Ich will dafür nicht mein Gewächshaus anheizen oder irgendwas, aber mittlerweile ist es ja so, dass die Pflanzen wachsen bei uns. Bevor die langen Transportwege, dann kann ich das auch genauso gut in meinem Gewächshaus dazu pflanzen und gucken, wie wächst es denn. Ich habe aber trotzdem im Auge, dass die Samen sich jetzt nicht wahnsinnig verbreiten.
Du hast es eben schon gesagt, bei dem Thai-Basilikum hast du gemerkt, du musst aufpassen, aber ich habe noch nie was gehört von einem wild gewordenen Salat oder so. Also welche haben denn da Potenzial, auch invasiv zu werden?
Also Salat sät sich auch sehr stark aus. Wenn man nicht das Beet neu bestücken würde, dann hätte man tatsächlich Flugsalat, ganz dicht beieinander stehende junge Pflanzen, die man wie Flugsalat ernten kann. Das kann man machen. Invasiv, würde ich denken, wird es wahrscheinlich nicht. Vielleicht auch, weil wir doch dann wieder mit Nacktschnecken und so zu tun haben und die das gut ausdünnen. Aber ja, welche haben Potenzial? Also Erdmandel haben wir schon genannt. Wenn man am Rhein entlang geht, dann weiß man, dass die Gewässer Topinambur mit sich schwemmen. Und der Topinambur bildet ganz dichte Bestände. Das ist auch ein Gemüse, also ein Knollengemüse, was man essen könnte. Aus dem Rhein würde ich es nicht mehr essen, aber das hat auf jeden Fall auch Potenzial. Bei anderem Gemüse ist mir es nicht so bewusst, weil ich meistens räche ich ja doch oder entferne die Ernterückstände. Manche Sachen lasse ich gar nicht blühen. Die Kohle ernte ich ja quasi vor der Blüte, aber die würden sich auch aussehen. Tomaten kommen dauernd aus dem Komposthaufen, die zupfe ich aus. Also die sind robust, aber invasiv. Schaffen sie noch nicht.
Und wir haben hier auch einen Wagen und hier hast du jede Menge Frühjahrsblüher drauf. Kokos, Narzisse, Schachblume, Blausternchen. Warum?
Ja, ich habe tatsächlich im Vorfeld mir einfach Gedanken gemacht, was blüht zurzeit und was ist davon wohl heimisch. Und dann habe ich gedacht, naja, in der Eifel, da blühen die Narzissen, sind die denn heimisch oder sind die hierher gebracht worden? Dann habe ich mal was gehört von einer Tulpe, die in Bayern in den Weinbergen wächst, die Weinbergstulpe. Ist die denn heimisch oder ist die hierher gebracht worden? Also mir war nicht so ganz klar, wo fängt Neophyt an und wo hört er auf? Also im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass die Narzisse heimisch ist, also vor dem 15. Jahrhundert oder quasi mit dem 15. Jahrhundert ein bisschen eingewandert ist. Der Dolden-Milchstern ist auch heimisch, also Ornithogalum umbellata. Und eben diese Weinbergstulpe, eine ganz kleinblühende Tulpe, die ist zwar nicht heimisch, aber die ist quasi von den Römern nach Burgund gebracht worden und dann im 16. Jahrhundert eingewandert, also kurz danach. Es ist ein Neophyt, wenn man so will. Aber Maiglöckchen, Sommerknotenblume, also Märzenbecher, die sind heimisch und oft ist es so, dass diese Bestände, die es in der Natur gibt, dann tatsächlich auch unter Schutz gestellt werden, weil die eben so selten sind und weil die sich natürlich auch vor allen Dingen Sammler bewähren müssen. Schachbrettblume, Schneeglöckchen, Elfenkrokus breitet sich ja im Moment sehr stark aus. Die sind wiederum als Stinsenpflanze, also als Pflanze, die vom Menschen eingeführt ist und sich quasi etablieren, nach 15. Jahrhundert hergebracht worden und die sind quasi etabliert, die schaden aber niemandem, sind Neophyten, wenn man so möchte, aber mittlerweile so etabliert, dass sie fast schon von uns wahrgenommen werden, als wären sie schon immer hier.
Ja, weil man muss es immer wieder sagen, es ist einfach nur eine Bezeichnung von Pflanzen, die zum Teil seit 6 Jahrhunderten hier sind. Es ist einfach nur dieses Vorher-Nachher.
Ja, und es verwirrt manchmal auch noch, dass man einfach Tulpen oder so als botanisch oder als Wildtulpen oder so kauft. Und dann fragt man sich immer, was ist wild, wo kommt es her? Also wild heißt ja nicht unbedingt bei uns wild gewachsen. Kann ja auch sein, dass es in Turkmenistan wild war oder im Iran, Nordiran oder so. Das ist keine Bezeichnung, die darauf deutet, wie alt eine Pflanze hier schon ansässig ist. Im Endeffekt macht alles die Biodiversität aus und ist für Bienen und Insekten einfach nützlich, solange es eben keine anderen Pflanzen einschränkt. Dann habe ich hier noch mitgebracht, es gibt natürlich noch die Steigerung von den hiesigen Arten oder denen, die einfach schon vor dem 15. Jahrhundert hier gewesen sind. Und das ist quasi autochthon. Und autochthon heißt, es ist aus dieser Region. Und eine Region ist viel kleiner, als wenn man nur sagt, in Europa oder in Deutschland, sondern autochthon, also die ganz Deutschland ist in mehrere Gebiete aufgeteilt. Hochland, Bergland, Niederland, also Flachland. Und die Stadt sagt zum Beispiel auch, dass man auf Flächen, die städtisch sind oder die außerhalb bebauter Flächen sind, neu angelegt werden oder sogar als Ausgleichspflanzung gepflanzt werden müssen, dass die autochthon bepflanzt werden müssen. Weil es tatsächlich so ist, dass unter den Pflanzen verschiedene, sagen wir, Unterarten existieren, die sich auch nicht mischen sollen, wenn man diese ganze Vielfalt der Artenvielfalt erhalten möchte. Und dann hat man Sorten, die kommen einfach in Köln vor, aber die kommen dann vielleicht schon unterhalb von Bonn oder in Koblenz nicht mehr vor. Und da ist dann irgendwann die Grenze. Und dann heißt es einfach, wenn man in Köln etwas nachpflanzt, sollte man Saatgut aus diesem Gebiet benutzen. Die Stadt geht sogar noch weiter. Es ist sogar bei Gehölzen so, dass man Gehölze aus dem Gebiet benutzen soll. Und dann würden tatsächlich Gehölze gesucht, die in diesem Gebiet ursprünglich vorkamen, gebietseigene Pflanzen. Und das nennt man autochthon. Also die sind dann wirklich aus dem Gebiet für das Gebiet gezogen und sind angepasst. Hat den Vorteil, dass das ganze Ökosystem natürlich davon profitiert, was schon vorhanden ist oder was eventuell geschwächt ist in der Region, aber wieder gestärkt werden soll.
Und können die denn auch Invasive besser in Schuss halten?
Teilweise. Also bei diesen autochthonen Pflanzen ist es oft, das sind Wiesenpflanzen, kleine Pflanzen. Wir haben sie früher als Unkräuter bezeichnet, Wegbegleitkräuter sagt man auch. Oder es sind teilweise wirklich unscheinbare Pflanzen, die einfach auch es nicht in die Gärtnereien früher geschafft haben, weil die Blütwirkung oder die Eyecatcher-Wirkung so dargegeben ist. Die haben es natürlich schwierig, die sind nicht so wuchsstark. Da gibt es Ausnahmen, aber es ist ja gerade das, die zu fördern, die nicht so häufig mehr vorkommen. Also von dem her kommen die häufig auch am besten auf abgemagerten Wiesen. Wir neigen dazu, unsere Kleingärten oder unsere kleineren Gärten zu überdüngen oder zu überversorgen oder sehr gut im Auge zu behalten. Das ist dann teilweise auch gar nicht für die einzelnen Sachen, die da ausgesät werden können, sinnvoll.
Also du sagst, auf der einen Seite invasive im Auge behalten und auf der anderen Seite regionale autochthone stärken.
Das wäre super. Also schön wäre, wenn im Garten so viel Platz wäre, dass man quasi einerseits das Autochthone irgendwo sich wirklich auch mal genauer anguckt, weil es ist wirklich anguckenswert, es sind ganz tolle Pflanzen dabei. Und dann aber vielleicht auch, wenn man unbedingt die Terrasse schön bunt haben muss oder irgendwie so, dass man natürlich, verstehe ich diesen Erholungswert, wenn es üppig blüht, dass man dann nicht mehr in den nächsten Park gehen muss oder so. Und ich bin natürlich Gärtner genug, dass mich die Exoten auch reizen. Ich verstehe beide Ansprüche. Aber ich bitte darum, dass man es richtig wertet und dass man einfach auch guckt, invasive Art muss es nicht mehr sein in meinen Augen, also eine Art, die andere verdrängt. Dafür gibt es genügend Alternativen. Die gebietseigenen, da wo es geht, wenn man die Möglichkeit hat, eine Wiese. Ich habe den Vorgarten, da tue ich nichts, also der ist abgemagert, da mähe ich nur ab und zu und das Gras kommt weg. Den rückwärtigen Teil, da habe ich natürlich meine Kulturpflanzen, hauptsächlich auch Nutzpflanzen. Da geht es mit dem Autochthon sehr schwer. Ich habe es öfter probiert, da die Wiesenglockenblume anzusiedeln oder anderes. Aber meistens, gebe ich ehrlich zu, ist der Vertritt zu groß. Also ich betrete diese Wiese zu häufig oder ich mähe vielleicht auch nicht so, wie ich sollte. Da klappt es einfach nicht. Und ja, Gleichgewicht wäre schön. Und vor allen Dingen den anderen machen lassen, was er meint, wenn er denn gute Gründe dafür hat. Also jetzt nicht irgendwie irgendwas zu verteufeln oder gleich zu sagen, warum macht er das und ist das alles verkehrt. Es können nicht alle Autochthon machen und es können auch bitte keiner mehr invasiv machen.
Aber man muss auch umgekehrt mal sagen, es sind auch nicht alle Neophyten schlecht.
Nein, sind es auf keinen Fall. Und Neophyten haben ja auch ein Potenzial, sich auszubreiten. Und teilweise sind sie eben auch aus wärmeren Gegenden und das Wetter ändert sich oder es wird abwechslungsreicher. Aber es gibt da auch Möglichkeiten, zum Beispiel gibt es den Glauglockenblum, wenn man ein Haus bauen möchte. Der blüht wunderbar blau, hat auch ein invasives Potenzial, könnte sich aussehen. Es gibt aber Sorten, die blühen und steril sind. Jetzt könnte man sagen, ja, steril, ist das denn gut? Für die Insekten schon, da ist trotzdem alles drin, aber er bildet keine Samen. Das sind so die Sachen, die man so ausloten muss. Man weiß, dass die Pavlovinia hier gut wächst. Das ist ein Klimabaum, der wird sich demnächst hier weiter ausbreiten. Der wird von uns Gärtnern empfohlen, wenn er denn sich nicht aussät. Schön wäre, wenn einen einer berät, was gibt es für Alternativen.
Jetzt kommen wir doch nochmal auf diese Diskussion, die da im Moment schwelt. Da stehen sich auch zum Teil die Fronten sehr verhärtet gegenüber, die Naturschützer, die sagen, nein, das muss alles weg und das muss alles verboten werden. Und dann die, die sagen, lassen wir doch mal alles kommen und gucken, was passiert. Wie positionierst du dich da oder was für einen Angang empfiehlst du da?
Ja, also ich glaube, so Sachen, die der Mensch schon vor vieler Zeit hierher gebracht hat, und sei es nicht die Römer, vielleicht auch im 17. Jahrhundert oder sonst irgendwie, die sind ja schon etabliert. Und wenn die keine anderen Ökosysteme angreifen, dann sind die für die Artenvielfalt nützlich und für die Biodiversität wirklich ganz, ganz toll. Man muss sie aber gut im Auge behalten. Es kann ja immer mit dem Klimawandel auch nochmal was passieren, also dass sie sich dann doch irgendwie zum Problem entwickeln. Invasiv geht gar nicht, also invasive Arten, die gelistet sind, und da gibt es die Listen im Internet, kann man wunderbar nachschlagen, kommen immer wieder neue Arten. Und den Götterbaum, der wird hier nicht mehr angepflanzt, also den würde ich nicht verkaufen, das ist einfach so. Wenn ich denn irgendwem unbedingt eine Thuja verkaufen sollte oder mitbringen sollte, werde ich ihn auf jeden Fall auf all die Nachteile hinweisen und auch beim Kirschlauber unbedingt auf die Nachteile hinweisen. Ihm auch nicht verschweigen, dass die Amsel zwar drin nistet, aber im Endeffekt, es ist nicht so wertvoll wie vielleicht ein anderes Gehölz. Ich werde versuchen, jemanden in die Richtung zu beraten oder auch aufzuklären, dass das wirklich es genügend anderes gibt. Natürlich liebe ich die Vielfalt der Stauden und habe auch ein Staudenbeet, wo wirklich jeder Zweite aus Amerika kommt oder sonst woher kommt. Muss aber auch da immer gucken. Also ich habe zum Beispiel die Aster, die sich dermaßen ausbreitet, dass ich keine Chance habe, andere Stauden dort zu etablieren. Die muss ich in Zaum halten, das ist einfach so. Ganz wichtig ist, dass ich auf gar keinen Fall meine Schnittabfälle irgendwo in die Natur schmeiße. Und Natur meine ich, was absolut verboten ist, ist wirklich in Naturschutzgebiete. Ich sehe das hier in der Warner Heide sehr häufig. Vom Parkplatz ausgehend sind teilweise Bambus oder andere Arten einfach dahin gekippt worden. Und das ist nicht in Ordnung, das ist wirklich schändlich. Ich gehe ja dahin, um eine besondere Natur zu sehen. Und dann versaut mir es jemand, der einfach seinen Müll da abkippt. Es gibt genügend Möglichkeiten, seinen Grünschnitt oder Müll loszuwerden. Und es ist einfach eine Art von Faulheit und von Ignoranz. Und das ist einfach sehr ärgerlich, weil es wirklich ein Ökosystem auch gefährdet. Der Naturgartenverein zum Beispiel, der listet ja immer wieder Listen, was für Naturgarten für Pflanzen in Frage kämen. Der hat auch schon mal eine Buddleia da drauf, obwohl der Schmetterlingsflieder ja nun wirklich invasiv, muss man nicht unbedingt sagen, aber er ist auf jeden Fall ein Neophyt. Der ist ja auch so etabliert an den Darmdämmen, genau wie die Robinie oder das, kriegt man auch nicht mehr weg. Das gehört irgendwo schon dazu. Natürlich ist es ein Neubürger und man muss im Auge behalten, wo schadet er, aber im Endeffekt, da ist es halt umstritten. Mal taucht er auf den Listen auf, mal ist er nicht drauf. Also man muss, glaube ich, mit einem besonderen Augenmerk nicht so statisch das Ganze sehen. Es ist in Bewegung.
Werden wir in 30 Jahren ganz andere Problemarten haben? Das, was hier ist, kann sich ja mit dem Klimawandel ganz anders unter Umständen entwickeln, wohlfühlen, ausbreiten.
Ja, man hat es am Jakobskreuzkraut gesehen. Für Weidetiere ist das in dem Fall ja mit der Leberanreicherung der Giftstoffe. Da ist immer ein Potenzial da. Man muss gucken und man muss gegenwirken. Und man muss auch früh gegenwirken und die Arbeit nicht scheuen, dass dann auch wirklich da in den Bereichen, wo es nicht hingehört, ist auch wegzubekommen.
Dann würde ich sagen, herzlichen Dank an Dagmar Hauke.
Gerne.
Gärtnermeisterin hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Wir haben über Neophyten gesprochen und den Umgang mit invasiven Pflanzen ist ja nicht dasselbe. Wie immer gibt es auch ein paar Bilder auf gartenradio.fm. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Tschüss.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der braune Fliegenschnäpper. Gartenradio Ausblick.
Seit 1630 wird in Erfurt Brunnenkresse angebaut, und zwar in sogenannten Klingen. Das sind künstlich angelegte Wasserläufe, in denen das Wasser durchströmt. Und der Gärtner muss auf hölzernen Laufstegen zwischen seinen Pflanzen jonglieren. In Erfurt gibt es noch einen einzigen Gärtner, der auf diese traditionelle Art Brunnenkresse anbaut. Er heißt Ralf Fischer. Und er hat sogar geschafft, einen jungen Nachfolger, den Max, für den Brunnenkresseanbau auf schwankenden Planken zu begeistern. Beide lernen wir beim nächsten Mal kennen und natürlich auch alles rund um das Superfood und den Anbau sowieso. Musik